Das Thema, das mich heute beschäftigt hat, beschäftigt mich jetzt so die Woche über schon. Ich habe mich dran gesetzt, diese Predigt zu schreiben und habe gemerkt, irgendwie kommt da nicht so der Fluss auf beim Schreiben. Das könnte ein bisschen damit zusammenhängen, dass es um Leidenschaft geht. Also die lose Überschrift für das Thema wäre Scheinehe oder leidenschaftliche Beziehung. Und das sind so ein bisschen die entgegengesetzten Pole. Deshalb ist es natürlich dann schwierig, wenn man über Leidenschaft reden möchte, verkopft alles runterzuschreiben, was man eigentlich transportieren will. Und deshalb hatte ich den Eindruck, das heute mal frei zu machen. Ich werde jetzt nicht fragen, wer von den Paaren hier in einer Scheinehe lebt. Ich möchte aber gerne fragen, wer hier christlich, also ich meine damit so richtig christlich sozialisiert aufgewachsen ist. 1, 2, 3.
Ach so.
4. Katrin bestimmt auch. Die Hälfte. Ich würde sagen, ich hier auch. Ja. So, ich würde sagen, so locker die Hälfte. Und das bedeutet, wir sind gut sozialisierte Christen. Wir wissen, wie Christen sich verhalten. Wir wissen, wie Christen beten, wir wissen, wie Christen sprechen. Wir wissen, wie man Christ ist. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass uns das ein bisschen im Weg steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr kommt irgendwie in einen Hauskreis irgendwo rein und es ist Gebetsrunde. Und man merkt so ein bisschen, wie die Stimmlagen sich verändern. Wenn die Gebetsstimme ausgepackt wird aus dem Koffer. Und das ist heute so ein bisschen das Thema. Ich lese zurzeit ein Buch, das hat den Titel Warum ich nicht mehr glaube. Und das ist ein Buch, das mich sehr herausfordert. Es ist ein Buch, das sich mit Dekonversion beschäftigt. Das ist der Fachbegriff dafür. Und es gibt noch gar nicht so viele Studien darüber, über Dekonversion, also quasi das Entglauben. Und wie gesagt, es fordert mich sehr heraus. Es fordert mich heraus, da Schicksale zu lesen, wo Menschen begründen, warum sie sich von Gott abgewandt haben, warum sie sich von Gemeinde abgewandt haben. Und ein Punkt, der mir immer wieder begegnet ist, dass Menschen sagen, boah, irgendwie glaube ich schon noch an Gott, aber die Christen sind Heuchler. Die führen Doppelleben. Und ich finde, darüber müssen wir reden. Und deshalb so diese Frage, Scheinehe oder leidenschaftliche Beziehung. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Ist sie echt oder ist sie perfekt? Kennt ihr diese Ehen, wo man denkt, die perfekte Beziehung, bis man anfängt, die Leute kennenzulernen und die einen hinter die Fassade gucken lassen und man merkt, die streiten sich auch. Die haben ja auch Meinungsverschiedenheiten. Übrigens, ich bin so frei. Für mich waren Tobi und Katrin so eine Beziehung. Und ich gedacht habe, so eine Beziehung möchte ich führen, wie die beiden. Die sind so toll und die waren bei mir auf diesem hohen Sockel. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und das war so gut. Warum? Weil es befreiend war. Zu merken, hey, das ist keine perfekte Beziehung, aber es ist eine leidenschaftliche Beziehung. So nehme ich euch wahr. Ja. Deshalb ist die Frage, wie ist meine Beziehung zu Gott? Ist sie perfekt oder ist sie leidenschaftlich? Das bedeutet, führe ich ein Christenleben, das nach außen hin so ganz, ganz fromm ist, so zugeschnitten, so glatt poliert, habe ich auf alles immer sofort die Antwort? Oder führe ich ein leidenschaftliches Leben, das Aufs und Abs hat? Und ich glaube, unsere Herausforderung als Christen ist es, echt zu sein. Vor ein paar Wochen kam jemand im Gebet zu mir, wir hatten hier Ministry-Zeit, und sagte, ey, Gott ist gerade so fern für mich. Wo ist er denn? Ich krieg ihn nicht mit. Ich schreie und ich krieg ihn nicht mit. Die Frage ist, sind wir Christen, die von sowas berührt sein dürfen? Und die dann einfach mal sagen dürfen, hey, ich weiß es gerade nicht. Oder vor, ich glaube, 2 Wochen kam jemand zu mir und sagte, hey, ich habe jetzt darüber sprechen können, ich habe das ausgesprochen, aber vergeben kann ich dieser Person noch nicht. Wie gehen wir damit um? Wisst ihr, meine erste Reaktion als gut sozialisierter Christ, der sagt, aber du musst doch vergeben. Und ich hatte den Eindruck in dem Moment, dass Gott zu mir sagt, Fülke, manchmal muss man einfach mal die Fresse halten. Manchmal muss man einfach mal die Klappe halten. Und Prozesse zulassen, in denen Menschen sich befinden. Gott ist nicht mit den perfekten Leuten unterwegs gewesen. Wenn wir in die Bibel gucken, merken wir das. Er war nie mit denen unterwegs, die perfekt waren. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann merken wir, Jesus war nicht mit den Leuten unterwegs, die mega perfekt waren. Er war nicht mit den Gelehrten unterwegs, die, naja, durchaus auch, er hat sich mit ihnen getroffen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, aber er war nicht mit denen unterwegs, die auf alles eine Antwort hatten, sondern er war mit denen unterwegs, die Zerbruch zugelassen haben. Er war mit denen unterwegs, die Zweifel hatten. Wisst ihr, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist Thomas.
Ich meine nicht dich.
Wobei vielleicht schon, ich weiß nicht. Freundschaft. Thomas in der Bibel. Welchen Beinamen hat er bekommen bei den Christen?
Der Ungläubige.
Der Ungläubige. Da hat dieser Mann einmal gesagt, boah, kann ich so nicht glauben. Da kriegt er schon direkt den Stempel der Ungläubige aufgedrückt. Thomas war aber auch derjenige in den Evangelien, Johannes berichtet davon, der gesagt hat, hey, dann gehen wir jetzt mit Jesus mit und sterben mit ihm zusammen. Seht ihr, da ist eine Diskrepanz. Thomas einerseits, der mit Jesus so unterwegs ist, dass er sagt, ich bin mit dem unterwegs und ich sterbe für den. Und dann ein Thomas, der Zerbruch empfindet, der sagt, hey, Jesus ist gerade gestorben und er ist so weit weg und ich hatte Hoffnungen und die sind alle zerbrochen, die sind alle auf den Boden gefallen, was ist denn davon noch übrig? Und dann kommt jemand und sagt, nö, der lebt. Und er sagt, sorry, kann ich gerade nicht glauben, in mir ist Zerbruch. Und Jesus zeigt sich ihm und Thomas sagt, hey, mein Herr, da bist du ja. Wir denken aber, Thomas, der Ungläubige. Ich würde sagen, hey Thomas, der hatte eine Leidenschaft. Der hatte eine Leidenschaft für Jesus. Und der hatte diese Zeiten mit ihm. Wenn wir in die Evangelien schauen, finden wir immer wieder Menschen, die sich in dieser Spanne befinden. Wir finden Petrus, der gesagt hat, weißt du was, Jesus, ich folge dir mit jeder Konsequenz. Und der hinterher da sitzt und sagt, nee, Jesus, bin ich nicht, weiß ich nicht, wer das ist, sorry. Ich sitze hier gerade nur am Feuer und wärme mich. Es ist immer beides. Und ich glaube, dass das Leben mit Jesus zulassen bedeutet, dass wir auch mal eine Distanz spüren, dass wir auch mal Zweifel spüren, dass wir uns auch mal in Prozessen befinden, wo wir sagen, ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe das Gefühl, ich höre dich nicht. Ich habe das Gefühl, du bist weit weg. Ich habe das Gefühl, es geht gerade nicht weiter. Und dass wir offen damit umgehen, wie unser Glaubensleben aussieht. Ey Leute, ich habe manchmal auch Zweifel. Die Bibel spricht davon, dass wir an etwas glauben, was wir nicht sehen. Und das ist eine Herausforderung. Und es gibt Zeiten, da ringe ich darum, Gottes Gegenwart zu spüren. Da ringe ich darum, Jesus zu begegnen. Da ringe ich darum, auch nur einen Hauch seines Daseins, seines Wesens zu erfahren. Und das sind natürlich besonders die Zeiten, in denen es auch mal schwer ist. Die Zeiten, in denen ich plötzlich vor Dingen stehe und mich frage, und jetzt? Die Zeiten, wo ich herausgefordert bin, weil ich nicht weiß, wie geht meine Beziehung weiter. Die Zeiten, in denen ich herausgefordert bin, weil der Monat schon angebrochen ist, gerade mal 3 Tage und das Konto sagt, nee, es ist Monatsende. Das sind auch meine Realitäten. Und das sind die Realitäten von den Menschen, mit denen wir konfrontiert sind. Und meine Frage ist, haben wir dann immer die perfekte Antwort? Glaube ich, dass Jesus den Sieg davon getragen hat? Natürlich glaube ich das. Sonst könnte ich ja jetzt auch einpacken und nach Hause gehen. Na klar glaube ich das. Ich glaube, dass Jesus den Sieg davon getragen hat. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, damit wir wieder himmlische Zustände auf Erden erlangen können. Aber der Graben zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir wollen, ist immer noch relativ breit. Und das da drin in diesem Graben findet die Realität statt, mit der wir konfrontiert sind. Und ich glaube, dass wir deshalb lernen dürfen, echt damit umzugehen. Ich habe selber erlebt, dass Zerbruch Christen so überfordern kann, dass sie sich von Zerbruch distanzieren. Dass erst die Plattitüden kommen wie, du musst nur noch mehr beten, du musst nur noch mehr glauben, du musst nur nach Hamburg fahren, um dich von dem heilen zu lassen, du musst nur das und das tun. Wir lieben, du musst nur antworten, weil sie einfach erscheinen. Und das sind oft gute Tipps, also ne, mit jemandem sich hinzusetzen und mit dem zu beten ist gut. Nur das ist der Unterschied, ob ich Verantwortung abgebe und sage, du musst nur machen, oder ob ich sage, weißt du was, ich setze mich mal zu dir und wir weinen mal zusammen. Ich setze mich mal zu dir und sage, ich habe gerade auch keine Antwort. Oder ich setze mich mal zu dir und sage, weißt du was, rotzt das Gott doch mal alles vor die Füße. Deswegen hatte ich vorhin abgefragt, wer ist denn hier wie christlich sozialisiert? Denn ich habe gelernt, Gott ist so heilig, das darf ich dem nicht sagen. Ich habe gelernt, fromm zu sein. Aber Frömmigkeit und Leidenschaft überschneiden sich nur an einem kleinen Punkt. Und sich darin zu bewegen, finde ich ganz wichtig. Ich möchte einerseits natürlich nicht die Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit verlieren, aber Gott ist jemand, der sich nahbar zeigt. Und Gott ist von nichts in meinem Leben überrascht. Ernsthaft. Es gibt nichts, was ich tun, denken, fühlen könnte, was ihn überraschen würde, denn er war schon da. Gott ist nicht an Zeit gebunden. Der hat das schon längst mitgekriegt, bevor ich das überhaupt produziert habe. Nichts, was ich je empfinden könnte in der tiefsten Kammer meiner Seele, könnte Gott überraschen. Aber ich glaube, Gott möchte es manchmal von mir hören. Wisst ihr, Jörn und ich sind seit 14 Jahren zusammen, seit 12 Jahren verheiratet und ich kenne meinen Mann sehr, sehr gut. Er mich übrigens auch, wie kein anderer, der menschlich ist. Und ich sehe Jörn manchmal an den kleinsten Mikrobewegungen seines Gesichts, dass er was hat. Dann wird nämlich sein Unterkiefer ganz hart. Und ich weiß, oh oh, bei Jörn ist was. Und dann frage ich schon mal, ist was? Jörn, möchtest du irgendwas? Ne. Und an der Antwort weiß ich, doch, da ist schon was. Ich weiß, dass da was ist, was ihn bewegt und was ihm Mühe macht. Das sehe ich ihm an. Aber es tut gut, es von ihm zu hören. Nun, Gott weiß natürlich noch viel mehr, was uns bewegt. Viel mehr, als ich jemals von Jörn erahnen könnte. Aber deshalb ist ja die Frage, bin ich fromm in meiner Beziehung zu Gott? Bin ich angepasst? Bin ich die nette, naja, in meinem Fall als Frau, bin ich die nette Braut Christi? Oder bin ich die leidenschaftliche Braut, die auch mal sagt, weißt du was, ich kann gerade nicht mehr. Und ich will auch gerade nicht mehr. Die Frage ist ja immer, ist das biblisch? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ein Psalm von vermutlich David. Ah ja, ein Psalm Davids. Die Überschrift dazu lautet, keine Kraft mehr. Hat man ja schon mal direkt Bock weiterzulesen, ne? Ich lasse mal den ersten Vers kurz weg. Erbarme dich über mich, Herr, denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. Heile mich, denn der Schreck sitzt mir in allen Gliedern. Ich habe allen Mut verloren. Und du, Herr, wie lange willst du dir das denn noch ansehen? Herr, wende dich mir wieder zu. Befreie mich aus meiner Not und rette mich um deiner Barmherzigkeit willen. Denn bei den Verstorbenen gibt es keine Gedanken mehr an dich. Wer sollte dich im Totenreich noch preisen? Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen. Die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein Bett ist davon schon durchnässt. Meine Augen sind vor Kummer schwach geworden. Gealtert sind sie, weil ich zusehen muss, wie meine Feinde mich bedrängen. David hat Lieder geschrieben und ich weiß nicht, wie diese Prozesse bei ihm aussahen, wie lange er daran gesessen hat, so ein Lied zu schreiben. Wir lesen solche Sachen einfach mal eben schnell runter, aber da ist jemand gewesen, der in Prozessen drin war, der eine Distanz zu Gott erlebt hat, der Zerbruch erlebt hat. Und mir begegnen immer wieder Christen, die das aussprechen und sagen, ich habe Zweifel, ich habe gerade eine Distanz, ich weiß gerade nicht weiter, ich habe gerade Not. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass wir ihnen zeigen, ich verstehe dich. Ich setze mich mal zu dir auf die Bank. Und wir sitzen hier mal zusammen und halten das mal vielleicht einen Moment zusammen aus. Wisst ihr, dieses Geheimnis Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, das ist etwas, das nicht weicht, wenn ich es nicht spüre. Das ist für mich eine Tatsache. Aber es ist eine Tatsache, die für mich nicht immer gleich real greifbar ist. Sondern es gibt Zeiten, in denen ich da sehr herausgefordert bin. Und deshalb ist es gut, dass wir als Gemeinde unterwegs sein können, uns in diesen Zeiten zu unterstützen. In der Leidenschaft aber miteinander unterwegs zu sein. Nicht in so einer angepassten Frömmigkeit. Sondern zu sagen, weißt du was, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kannst du natürlich all deine guten, braven Sachen raushauen. Du kannst ihm aber auch wirklich das Innerste zeigen. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, das auch miteinander zu teilen. Ich finde es gut, dass wir miteinander unsere God-Stories teilen, weil es macht Mut. Das unterstützt uns, es hilft mir, das zu hören und weiterzugehen. Es unterstützt den Glauben. Aber ich wünsche mir auch, dass wir den Mut finden, miteinander zu teilen, wenn es uns gerade nicht doll geht. Miteinander zu lernen, dass wir keine Fassade aufbauen müssen von das sind die Tollen, sondern dass wir zeigen dürfen, hey, in meinem Leben gibt es genauso Zerbruch. In meinem Leben gibt es genauso Unsicherheiten. In meinem Leben gibt es genauso Zweifel und Angst. Und dann kann ich zu jemandem hingehen und sagen, das ist alles da. Und werde dafür nicht verurteilt. Und bekomme dafür nicht die Christenplatte in den Kopf geschmissen. Denn die kenne ich alle selber auch. Die habe ich auch auswendig gelernt. Ich wünsche mir, dass wir keine Heuchler sind. Und ich wünsche mir, dass wir weder mit Jesus als Braut eine Scheinehe führen, noch miteinander als Gemeinde. Sondern ich wünsche mir, dass wir diese Leidenschaft miteinander leben, in all ihren Facetten. dass diese Wahrheit, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, bedeutet, dass ich mich auch Zerbruch hinzuwenden kann.